Das ist dann das Entscheidende aus meiner Sicht bei der Implementierung von solchen, ja, eigentlich sind es ja Veränderungsprojekte. Man kann es auch blank als die Einführung oder die Ablösung, den Austausch eines IT-Systems sehen. Aber es hat halt wahnsinnig viel mit den Menschen zu tun, die mit diesen Systemen in letzter Instanz arbeiten.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
Willkommen zu unserer heutigen Episode aus unserem Podcast fürs Projektmanagement. Mein Name ist Johann Strasser und ich habe den Stefan Barth eingeladen von der Firma Quest. Und es geht heute um das Thema Altsystemablöse. Allerdings wollen wir jetzt keinen technischen Deep Dive machen. Wir wollen jetzt keine Systemarchitektur besprechen, wie das Datenbankmodell ausschaut, wie die Systeme abgelöst werden und so weiter. Darum geht es genau gar nicht. Also keine Sorge. Wir wollen um das Thema Menschen und das Thema drumherum sprechen. Also wie macht man das und wie kann denn das gelingen? Wen muss ich da mitnehmen? Auf was muss ich aufpassen? Alles außerhalb der Technik. Hallo Stefan, schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, Hans. Freut mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen. Der Kontakt zwischen uns kam ja zustande durch einen Artikel, den ich geschrieben habe, der deine Aufmerksamkeit erregt hat. Und da habe ich so mal meine Erfahrungen in diesem Kontext geschildert, die wir in den vergangenen Jahren immer wieder mal machen durften und habe versucht, das so ein bisschen zu kondensieren, was da so die Hauptprobleme waren, auf die man so stieß. Das Beispiel, was ich da, glaube ich, als Aufhänger genommen habe, das war halt eine Ablösung eines relativ großen Systems, an dem tatsächlich relativ viele Menschen aktiv arbeiten, insbesondere auch im operativen Betrieb. Das System war eigentlich viel zu teuer im Betrieb, die Lizenzkosten uferten vollständig aus und es war der Wunsch, auf der Management-Ebene das System auszutauschen. Und wir konnten auch ein relativ glaubwürdiges Konzept dafür entwickeln, was auch in allen relevanten Zielen, die das Management so ausgegeben hatte, überzeugen konnte. Aber wir stellten fest, das war ein echt schwieriges Beratungsprojekt auf der einen Seite in der Vorbereitung und in der Umsetzung wurde es tatsächlich dann auch nie so richtig realisiert. Und wir haben uns dann schon während der Beratung und damals so wahnsinnig intensiv damit schwer getan, wirklich Zugang zu den Leuten zu finden. Manche waren sehr offen, aber wir brauchten natürlich die Hilfe des Kunden, um das System, was da war, zu durchdringen und einen entsprechenden Ersatz abzuleiten oder eine Substitution zu finden dafür, für das Altsystem. Und es gab halt welche, die waren begeistert, es gab welche, die waren sehr zurückhaltend, es gab sogar welche, die offen feindselig waren. Und wir realisierten, dass wir das total unterschätzt haben in diesem Kontext ist.
Genau, nur kurz, das war ja eine Individualentwicklung auch. Das war jetzt keine Standardsoftware, die abgelöst wurde, sondern es war etwas, was gewachsen war.
Ja, es war mehr oder weniger, es hatte individuelle Komponenten, so würde ich es mal sagen. Es war ein Framework, was speziell für diesen fachlichen Zweck schon gedacht war, mit einem hohen Anpassungsgrad. Und das sollte dann tatsächlich aber durch eine Individualentwicklung ersetzt werden. Das war das Ziel an der Stelle, die dann von uns angeboten werden sollte. Und worauf wir dann halt trafen, dann auch in der Management-Präsentation, dass auch auf der Management-Ebene totale Unsicherheit entstand. Weil man dann plötzlich realisierte, oh, das hat ja großen Impact. Das hatte wirklich insofern großen Impact, als dass natürlich für den Betrieb nicht ansatzweise so viele Leute notwendig gewesen wären, dann in einem zukünftigen Szenario, dass eine anderes Fachwissen erforderlich wäre,
ja,
dann für den Betrieb.
Technologiewechsel heißt Wissenswechsel, ja.
Genau so ist es. Und man hatte nun einfach Menschen, die extreme Expertise über 20 Jahre in dem Altsystem aufgebaut haben. Mir wurde dann auch klar, dass den Menschen dann auch plötzlich so ein bisschen Sinnstiftung genommen wird. Die sind ja, die schöpfen auch Selbstbewusstsein daraus, Experten in diesem Thema zu sein. Und sei das noch so ein Orchideenthema, ne, sie sind die zentralen Ansprechpartner in dem Unternehmen, wenn es um Probleme in dieser Komponente geht. Und das wäre weg gewesen. Man hätte praktisch jungfräulich neu anfangen müssen, seine Kompetenz aufzubauen und sich in der Organisation zu positionieren. Das war die Herausforderung, die daraus entstand. Hast du ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht?
Exactly. Also das ist genau der Punkt, dass es ja, im Prinzip ist es egal, welche Software das ist. Also ob wir jetzt über ein Projektmanagementsystem reden, was ja unsere Domäne ist, oder ob es ein E-Commerce-Thema ist, oder ist ja egal, was es ist. Rein technisch gesehen, genau wie du sagst, haben ja Menschen dieses System erfunden. Egal, ob es jetzt damals schon eine Individualentwicklung war oder ob es eben ein mit individuellen Komponenten angereicherte Standardsoftware ist, völlig egal. Im Endeffekt ist es so, dass wenn ein System lange betrieben ist, dass es Leute gibt, die, naja, die Könige dieses Systems sind, sage ich jetzt mal. Die auf den verschiedenen Bereichen, egal ob es auf der Nutzerseite jemanden gibt, wo man sagt, naja, ich kenne mich nicht aus, wen fragst du? Na, frag den Müller. Der Müller, weißt du, der ist Ewigkeiten dabei, der weiß alles, der kennt das System rauf und runter, dann geht man zu Müller. So, wenn der Müller jetzt aber plötzlich ein anderes System vor der Nase hat, wo er eben nicht mehr der König ist, dann muss sich der Müller neu orientieren. Und wenn es ein großer Teil seines täglichen Tuns war oder derzeit ist, dann ist es für den ein je nachdem großes oder kleines Problem. Wenn es eine Sache ist, die er nebenbei macht und die ihm vielleicht sogar lästig ist, kann es ja auch sein, dass er sich freut, dass diese Last, dass er immer angesprochen wird, endlich abfällt und hoffentlich kriegen wir was Neues und hoffentlich kann ich mich dann endlich auf meine echte Arbeit konzentrieren und ich muss nicht immer diese Fragen von den anderen beantworten, weil alle immer glauben, dass ich der Einzige bin, der sich auskennt. Oder aber, das ist die Hauptbeschäftigung, und dann sagt der Müller, nein, nehmt mir doch bitte nicht mein System, das ist mein Lebensinhalt. Wenn ich das nicht mehr habe, was soll ich denn dann machen? Also das ist ja, ein bisschen Theater gespielt hier, aber das ist ja genau die Realität. Und das, da muss man mal schauen, wie trifft es denn diese Leute? Jeden trifft es irgendwie. Und das ist jetzt mal nur, sagen wir mal, von der Anwenderseite. Da gibt es ja Administratoren, da gibt es Leute, die im Maschinenraum zu Hause sind, egal wie es ist. Ich glaube, man muss einfach wirklich klar realisieren, wer ist hier der Platzhirsch sozusagen und nehme ich dem was? Oder sind manche Leute froh, dass sie was abschneiden können? Und daraus ergeben sich die krassen gegensätzlichen Positionen.
Ja, und da ist es dann das Entscheidende aus meiner Sicht. Und das wird leider viel zu häufig vergessen, glaube ich, bei der Implementierung von solchen. Ja, eigentlich sind es ja Veränderungsprojekte. Na, es ist natürlich alles, man kann es auch blank als technokratisch, als die Einführung oder die Ablösung, den Austausch eines IT-Systems sehen. Aber es hat halt wahnsinnig viel mit den Menschen zu tun, die mit diesen Systemen in letzter Instanz arbeiten müssen. Und da gibt es halt immer die Entrepreneure, die sagen, hey Mensch, was Neues, fantastisch, da freue ich mich drauf, da stürze ich mich drauf, da will ich Kompetenz drin aufbauen. Und ich bin auch irgendwie gelangweilt von dem, was ich jetzt schon seit Jahren hier tue. Und es gibt andere, die halt ganz stark in diesem, in dem vergangenen Kontext verhaftet sind und daraus halt, wie gesagt, eine gewisse Sinnstiftung ziehen. Diese dann auf die Reise mitzunehmen, ist dann auch eine echte Herausforderung. Zumal es ja auch häufig so ist, dass die Bedrohungen tiefer gehen. Es geht nicht nur, seien wir ehrlich, es geht nicht nur um etwas Neues lernen zu müssen, ne? Und Expertenwissen veralten zu lassen, unbrauchbar werden zu lassen und damit tatsächlich auch so eine Empfindung eines persönlichen Werts anzugreifen für die Organisation. Aber es geht häufig auch um Arbeitsplätze. Und das ist etwas, wo man dann auch immer in so einer paradoxen Situation sich wiederfindet. Auf der einen Seite möchte man natürlich die Menschen für etwas Neues gewinnen, aber in dem Neuen steckt halt auch eine reale Bedrohung drin, worüber man auch aus meiner Sicht, und das wird ganz, ganz häufig vermieden, offen sprechen muss, ne? Dass man diese Paradoxa, die da entstehen, auch einfach adressieren muss gegenüber den Mitarbeitern, weil ansonsten ist man sowieso unglaubwürdig, weil niemand ist da doof in den Organisationen, die verstehen schon, was die eigentliche Agenda dahinter ist, zumindest zum Teil. Und damit muss man halt entsprechend umgehen. Und wenn man das nicht tut, dann provoziert man faktisch Blockaden in dem Prozess. Ich weiß nicht, ob das bei Projektmanagement-Tools auch so häufig ist, dass solche Szenarien auch kommen. Ja,
ganz, ganz normal. Wir teilen die Leute gerne ein in Siedler und Pioniere. Die Pioniere ziehen weiter, die Siedler sind halt da und betreiben es. Ohne Siedler funktioniert ein System nicht, weil ich kann nicht nur Pioniere haben, die ständig was Neues haben wollen. Irgendwann muss auch mal Ruhe einkehren und irgendwann muss das System ja, sagen wir mal, in deinem Betrieb geordnet funktionieren. Allerdings gibt es halt eben Veränderungen und dafür brauche ich halt dann wieder eben Pioniere, die halt vorne weg was Neues adaptieren und sagen, finde ich gut, will ich haben, habe ich woanders gesehen, brauchen wir auch. Und da ist halt das Thema. Also, und wenn natürlich jetzt der ganze Tross weiterzieht oder man sozusagen in ein anderes Dorf weiterzieht, weil die Software sich grundsätzlich ändert, ist halt die Frage, was mit den Siedlern dann passiert. Ne? Also die sich bewegen wollen, gehen mit und die anderen halt nicht. Es gibt auch noch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Unterschied auch für die Frage, eben in der Begründung, wohin man sie überhaupt mitnimmt oder wie stark ist denn sozusagen die Besiedelung bis jetzt gewesen. Also habe ich wirklich ein Altsystem, das ich ablösen muss? Und ist dieses Altsystem tatsächlich in Software gegossen und zum System gehören ja auch Prozesse, Methoden und vielleicht auch Dinge rund um die Software drumherum. Oder ist es so, dass ich quasi was Neues einführe? Und dementsprechend ist es ja auch eine Frage, wie breit der oder wie groß der Strauß der Gedanken oder der Blumenstrauß sozusagen ist, der dann in der Spezifikation wieder zu finden ist, wo alleine darüber ja schon monstermäßig gestritten werden kann, was es denn nun werden soll, was der Vorteil beim Altsystem theoretisch zumindest ist, je nachdem wie alt es ist, dass man sagt, ey Leute, wir haben doch was, wir müssen das da einfach nur kosteneffizienter und moderner haben, weil das Ding kann keiner mehr warten, wir müssen es technisch auf neue Beine stellen. Und wenn das gut funktioniert, ist es vielleicht tatsächlich nur ein technischer Teil. Aber die Technik ist ja weitergegangen und da kommen neue Ideen. Aktuell fragen die Leute natürlich, wie habt ihr es denn mit AI? Habt ihr da eh was drinnen sozusagen? Sagen, was erwarten Sie denn eigentlich? Was glauben Sie denn, was im Bereich Projektmanagement, AI, also KI auf Deutsch, also alles, was jetzt hier so um künstliche Intelligenz so rumflattert? Habt ihr da eine Copilot-Integration hier als Microsoft-Partner natürlich? Oder können wir ChatGPT anbinden? Oder können wir, sag ich, runter vom Gas, langsam? Und da geht es dann schon los. Eigentlich will man das Gleiche machen wie vorher, Projekte machen. Es soll ein bisschen moderner sein. Ups, da kommt eine kleine Komponente dazu und bam, das Ding explodiert. Also zumindest in manchen Köpfen. Andere sagen einfach nur, ey, wir haben vorher einen Statusbericht gemacht. Wir werden im Neuen auch einen Statusbericht rausmachen. Stell dich nicht so an. Das Wichtige ist der Rhythmus, alle 4 Wochen, alle 14 Tage, whatever halt der Rhythmus im Prozess so ist. Ja, da muss ich jetzt ins alte System was eintragen, da gibt es eh ein paar lästige Sachen. Schön, wenn es dann besser wird. Vielleicht hilft mir das System ja auch und ich habe weniger Zeit damit zu tun. Es ist ja auch so, dass diese Systeme uns vielleicht ja sowieso schon von Dingen entlasten sollen und vielleicht wird es mit dem moderneren System so, dass es mich noch mehr entlastet, dass noch mehr Digitalisierung drinnen ist. Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, den es eben herauszufinden gilt. Wie betrifft es die einzelnen Leute und wie kann ich sie darin oder wie muss ich sie darin unterstützen im Sinne von, stell dich nicht so an, so viel ändert sich ja gar nicht oder ja, endlich ändert sich was. Und in dieser Schere muss man sich aber leider Gottes, ich sage jetzt mal, wenn Sie 500 User haben, dann muss die Firma halt auf, sagen wir mal, nicht 500 einzelne User eingehen, das wird man nicht schaffen. Aber es gibt halt Gruppen von Leuten und diese Gruppen muss man gruppenspezifisch erstmal identifizieren, also klassisches Stakeholder-Management. Also ja, wir machen Projektmanagement, aber wir haben auch natürlich das Einführungsprojekt, was ein Projekt ist, was eben Stakeholder hat und das genau so betrachtet werden muss. Was ändert sich für sie? Und da gibt es aber aus meiner Sicht, aber ich sage jetzt mal, den wichtigsten Stakeholder, egal was wir tun, immer ganz oben, wer ist mein Sponsor und wie weit oben ist der in der Firma, in der Firmenhierarchie letztendlich? Würde der sich in einem, ja, wie es so schön heißt, in einem Town Hall Meeting, also in einer Firmenveranstaltung, würde der sich hinstellen und sagen, ich bin der Chef hier, CEO, GF, whatever, und ich stehe dahinter, wir brauchen das System, und zwar aus folgenden Gründen. Und da bin ich eben, wie gesagt, ganz nah bei Simon Sinek, Start with Why, ist meine ganz klare Erfahrung, wenn nicht von ganz oben gesagt wird, dass wir das haben wollen, dann wird es halt schwierig. Also, und wenn man das allerdings hat, diese Rückendeckung, ist es dann auch keine, wie es schon heißt, in Bayern Agmadi Wiesen. Also, das ist dann einfacher, aber trotzdem muss man sich drum kümmern. Nur ohne die Rückendeckung von oben, um das mal ganz am Anfang einzustielen, wird es verdammt schwierig.
Da bin ich dabei. Also, das teile ich total, das Bild, dass das zwingend erforderlich ist. Ich glaube, man muss es auch ein bisschen runterbrechen, sozusagen in der Organisation, weil die schlichte Aussage, wir wechseln jetzt von System A auf System B, führt dann zum Beispiel, das werdet ihr vermutlich auch kennen, dazu, dass das System B im Prinzip alles kann, was System A konnte, nur eben vielleicht mit leicht veränderten Prozessen. Wenn die Organisation akzeptieren muss, dass das neue System eingeführt wird, wird die Organisation trotzdem nicht daran gehindert, dass das System, das neue, was wesentlich kostengünstiger, effizienter ist als das Altsystem, auf einem moderneren Technologie-Stack, schneller weiterentwicklungsfähig, und alles, was dann mit eingekauft wird, dann, dass sie versuchen, das so anzupassen, dass es exakt die gleichen Prozesse abbildet, die das andere System abgebildet hat, weil es halt früher immer so funktionierte, ohne sich selbst die Frage zu stellen, okay, vielleicht ist das auch mal ein Anlass zu überdenken, ist das, was wir tun, jeden Tag, auch wirklich der beste Weg, um das zu tun? Und ist der Return on Invest, existiert überhaupt ein Return on Invest für die Anpassung, die ich an dem System, was ich mir einkaufe, existiert da überhaupt ein Szenario, dass ich das Geld, was ich da investiere, jemals wieder einspiele, gegenüber dem Szenario, ich ändere jetzt mal verdammt nochmal was in meiner Arbeitsweise. Und das muss, glaube ich, sehr intensiv begleitet werden, und zwar durch die gesamten Ebenen der Organisation. Da reicht nicht allein der Aufruf, da muss auch so eine breitere Vision dahinter stecken. Leute, das impliziert halt eben auch, dass wir womöglich an unserem Wertstrom ganz konkret arbeiten müssen.
Genau, genau wie du sagst, es geht halt von oben runter und der Return on Invest ist für jeden in der Kette vielleicht auch anders zu bestimmen. Also der Return on Invest ist einen normalen Mitarbeiter, der die Firma eben genau nicht besitzt, also der dann sagt, ja, Gehalt kriege ich sowieso. Also mein Return on Invest als ich sage jetzt mal in unserem Fall, als Projektleiter, der Projektmanagement-Software benutzen muss, was ändert sich für mich denn? Habe ich einen Return? Der Return könnte für mich jetzt sich in Freizeit auswirken. Was heißt Freizeit? Sagen wir mal in weniger Belastung. Ich muss weniger tippen, weil ich eine Schnittstelle gekriegt habe. Ich muss nicht zur Sekretärin gehen und fragen, kannst du mir mal aus SAP, weißt schon, für mein Projekt auf der PSP-Ebene 1, 2, whatever, kannst du mir da mal die Ist-Kosten rauslassen? Ich würde gern gucken, wo mein Projekt steht. Sind die Rechnungen denn schon da? Haben wir schon bezahlt oder whatever? Oder er drückt aufs Knöpfchen, weil wir halt was Neues implementiert haben, weil wir sagen, ja, Projektmanagement war es vorher, Projektmanagement ist es jetzt, aber wir haben was Neues gemacht, guck mal, du kriegst die Daten aus SAP vor die Füße gelegt. Noch nicht mal vor die Füße, in deine Projektstruktur mitten rein. Du drückst aufs Knöpfchen, der Bildschirm bleibt derselbe, das fluckert ein bisschen und die Daten sind da, bam. Also, wenn man sowas präsentieren kann, ist super, aber wir haben das Hauptthema aus meiner Erfahrung ist, wenn wir also alles, was wir mit Daten hin und her schubsen, sage ich jetzt mal, und alles, was digitalisiert wird, schafft in der Regel Transparenz. Und ich habe da so einen Spruch, und unsere Zuhörer, die mich öfter hören, kennen den schon, Transparenz ist super bei die anderen. Also reinschauen bei anderen, super, reinschauen lassen, ui. Also alles, was ich jetzt mehr zulassen muss an Transparenz, weil es Daten sind, die ich verantworte, da sehe ich immer die größten Bremspunkte, was dann heißt, wieso braucht's denn ihr das? Das habt ihr die letzten 20 Jahre nicht gebraucht, jetzt braucht es auf einmal. Was macht's denn damit? Ja du, es ist digitalisiert, es verschwindet in die ganze Welt. Wir nehmen deine Daten und veröffentlichen sie. Also, ne, das darf natürlich nicht passieren, aber das ist so meine Erfahrung mit Prozessänderungen. Return on Invest, ja. Geschwindigkeit, ja. Weniger Zeit mit dem System beschäftigen, ja. Alles super, aber starten, schneller, mehr Leuten zur Verfügung zu stellen, kann ganz stark und ganz schnell zu einer Betonmauer führen. Was heißt so, nee.
Ja, ich glaube, wir haben ja eben angefangen, beziehungsweise du hast angefangen mit der Vision, die oben drüber stehen muss, und dann haben wir uns runtergehangelt über die Führungskräfte, die das sozusagen runterbrechen müssen, in wie sieht das Ganze tatsächlich dann in einem zukünftigen Detail aus. Und jetzt sind wir ja schon so ein bisschen auf der individuellen Ebene, sowohl auf der Führungskräfte-Ebene, die leiden ja auch unter Transparenz manchmal.
Ja,
wenn jemand in ihr Töpfchen reingucken können, ebenso wie der Einzelne. Mitarbeiter. Ich glaube, da kommen wir dann an den Punkt, wirklich zu verstehen, was ist denn eigentlich der individuelle Schmerz, den du jetzt damit hast? Warum willst du das verhindern? Und welches Problem könnte das vielleicht auch für dich lösen? Ich finde immer einen super Ansatz, wenn man auf solche, du hast sie eben als Siedler klassifiziert, das ist das eine Szenario, oder aber hier geht es ja nochmal ein bisschen was anderes. Vielleicht sind das gar keine Siedler, vielleicht sind das aber Menschen, die offen gegenüber Veränderungen sind, aber gerade diese spezielle Form der Veränderung nicht so richtig schön finden. Na, dass man so ein bisschen versucht herauszukitzeln, okay, welches Problem könnte das System denn für dich lösen, was dich schon immer genervt hat. Da findet man auch bei einem Siedler tatsächlich Ansatzpunkte, um ihn so ein bisschen anzuschieben und den Prozess anzustoßen. Vielleicht gibt mir das dann doch irgendeinen Nutzen. Und zum Thema Transparenz habe ich persönlich eine ganz starke Meinung. Ich vertrete sowieso, wenn ich jetzt in solchen Organisationsentwicklungskontexten mich einbringe, das machen wir auch bei uns in der Firma, wir nennen das bei uns das Transparenzprinzip. Das heißt, jede Information im Unternehmen ist öffentlich, sofern es nicht einen juristischen Grund gibt, dass sie das nicht sein darf. Also Datenschutz, Kundenverträge oder Ähnliches. Ansonsten wird alles geteilt. Und nur so funktioniert es aus meiner Sicht auch, dass man Mitarbeiter kompetent macht, Entscheidungen zu fällen. Aber damit würden wir da jetzt in eine andere Richtung abgleiten. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig und es ist etwas, wo man wo man immer Gutes tut, aus meiner Sicht, wenn man auf die Unternehmen einwirkt, in einem solchen Prozess klarzumachen, ja, Digitalisierung erzeugt mehr Daten und mit Daten kann man auch mehr Transparenz schaffen. Man kann die besser aufbereiten, man kann sie in Echtzeit zur Verfügung stellen. Aber da kommen wir dann auch wieder an Punkte, wo Ängste plötzlich entstehen können. Ne? Denn so ein PMO-Büro mit 15 Leuten, die PowerPoint-Folien pinseln, die sie zusammensammeln aus heterogenen Datentöpfen, was dann plötzlich nicht mehr nötig ist, dann kommen natürlich sofort auch wieder Fragezeichen aus. Okay, und was mache ich dann?
Ja, ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Ich habe mal meinen Zahnarzt gefragt, was, also, was machst du denn eigentlich? Angenommen, wir haben alle die perfekte Mundhygiene und du musst keine Zähne mehr austauschen, weil alle gelernt haben, wie man mit seinen Zähnen umgeht. Sagt er, stürzt sich, habe überhaupt kein Problem damit, würde mich freuen, wenn ich nicht mehr Zähne austauschen muss, würde mich voll auf die Prävention stürzen. Weil das muss ja auch gehalten werden, dieses gute System. Und das ist hier genauso. Ein Projektmanagement-System ist in der Regel ein Frühwarnsystem. Also wenn ich mich weniger mit Daten zusammenkratzen beschäftigen muss und weniger mit Problemlösung beschäftigen muss, weil ich früher wusste, aufgrund der Transparenz, aufgrund der Akzeptanz, was im Argen liegt und ich eben nicht hinterher Ersatzmaßnahmen vornehmen muss, weil ein Lieferant ausgefallen ist oder weil wir viel zu spät festgestellt haben, dass wir, was weiß ich was, eine inhaltliche Aufgabe gar nicht verstanden haben in dem Projekt und im Statusbericht dann steht, wir haben irgendwie 2 Monate in die falsche Richtung irgendwas entwickelt und leider können wir es jetzt wegschmeißen. Und dummerweise verzögert sich es damit nicht nur um 2 Monate, sondern um glatte 4 Monate, weil man nämlich jetzt erstmal nochmal, egal, ja, Fantasie, ja. Also Frühwarnsystem, also was würde ich denn tun, wenn ich mich weniger um das Datenzusammenstellen kümmern muss? Na, ganz einfach. Ich würde mich um die Menschen kümmern, ich würde mich um den Inhalt kümmern, ich würde es einfach so stärker in den Vordergrund stellen, wie es denn eigentlich sein soll, nämlich das Ergebnis herzustellen, das wir alle haben wollen. Und wenn ich in kürzerer Zeit mehr Ergebnisse produzieren kann, weil wir weniger abgelenkt werden von Dingen, die wir mittlerweile digitalisiert haben, weil wir ein Altsystem abgelöst haben, weil es halt mittlerweile besser funktioniert. Und genau diese Transparenz ja eben normalerweise, und jetzt kommt der wesentliche Punkt, wenn richtig damit umgegangen wird, für alle was Positives ist. Die Frage ist aber halt nur, in welcher Kultur findet das statt? Darf ich sagen, das ist mir mein Lieblingsbeispiel, oder genau, unser Lieblingsbeispiel ist, wir schaffen ein neues System der Klassiker im Projektmanagement, ich sage jetzt mal, alle haben irgendeine Ampel fürs Projekt. Rot, Gelb, Grün, also mindestens eine, Gesamtzustand. Natürlich gibt es noch eine Ampel für Finanzen, eine Ampel für Termine, für whatever. Aber sagen wir mal, es gibt zum Schluss für alle, und das hat eigentlich jeder Kunde, eine Zeile pro Projekt, und das ist mindestens ein Farbklecks zu finden, genannt Ampel in 3 Farben. Wir fragen dann immer wieder mal so, wie ehrlich glaubt ihr denn, dass diese Ampelfarben gesetzt werden? Also wer traut sich denn nicht grün und im Speziellen dann rot zu setzen? Ja, da geht's halt dann los. Unsere Ergebnisse sind, dass ungefähr die Hälfte Probleme damit hat, rot zu setzen. Wir haben in manchen Umfragen sogar die Antwort, als Antwortmöglichkeit auch immer gegeben, das dürfen wir nicht oder rot setzen wir nicht, weil es nicht dienliche Konsequenzen hat und so weiter. Ja? Dann ist es mir völlig Banane, ob ich ein uraltes System habe, ein mittelneues oder ein komplett neues System habe, wenn die Umgebung es nicht zulässt, den Zweck nicht zu erfüllen, nämlich ein Frühwarnsystem zu bauen, dass ich rechtzeitig in ein System sagen kann, da ist was nicht in Ordnung, das ist nicht grün, das ist gelb und übrigens jetzt war es 2 Monate gelb, ihr habt nichts gemacht, ihr habt 10 Entscheidungen aufgetischt, die mir alle nicht entschieden wurden, jetzt ist es rot, selber schuld. Also, wenn ich das nicht machen kann, sondern immer noch bei gelb bleibe oder bei grün bleibe, weil, nee, bloß, setz bloß keine rote Ampel, mach das bloß nicht, ja, dann braucht das ganze System nicht. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Wieso haben wir das? Was soll es bewirken? Aber wenn halt damit dann die Leute sozusagen als Projektleiter auf die Schlachtbank geführt werden, du hast ein rotes Projekt, spinnst du? Anstatt zu sagen, du hast ein rotes Projekt, wie kann ich dir helfen? Und das ist egal, glaube ich, in welchem System es ist. Nur mit der roten Ampel in Projekten ist es halt so, glaube ich, für alle sehr, sehr weit verständlich, was das eigentliche Problem ist mit Transparenz und rechtzeitig etwas zu wissen. Und ich glaube, das muss man einfach mal klarstellen, warum machen wir das? Welche Ängste habt ihr? Und ich muss mal wirklich das Wort Angst aussprechen dürfen. Ich muss mal das auf den Tisch bringen dürfen. Was ist denn das Problem? Welches Problem hast du wirklich? Ich frage, okay, können wir mal das Mikrofon ausmachen? Kannst du mal die Tür zumachen? Jetzt sind wir uns beiden, ja? Also ich sage dir mal Folgendes. In die Situation muss man mal kommen. Man muss mal rauskitzeln. Und wenn man das nicht rauskitzelt, wird man immer an der Oberfläche kratzen und man wird beliebige Tretminen finden, die einen wahnsinnig stören können.
Ja, also da hast du jetzt ein paar Themen aufgerissen.
Ja. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen die nicht technischen Sachen besprechen.
Das ist ein weites Feld. Also Zu dem Thema Ampelsystem, da gibt es ja auch ganz viele, auch sogar krasse historische Beispiele, wo man erkennen kann, wie das halt scheitert innerhalb von Organisationen, wo halt auf der Fachebene gesagt wird, das funktioniert garantiert nicht. Ne? Eigentlich ist die Ampel tiefrot und mit jeder Hierarchieebene wird darum mehr rumlaviert, werden die Risikomanagement-Einschätzungen relativiert und irgendwann oben besteht dann ein strahlendes Grün und das Management trifft eine krasse Fehlentscheidung.
Bei öffentlichen Bauvorhaben steht das dann noch in der Zeitung. Nee, es ist alles gut. Und jeder weiß aber.
kann ja so eigentlich gar nicht sein. Genau so ist es. Oder wir haben tatsächlich irgendwann mal für einen Kunden ein System gebaut, ist schon einige Jahre her. Das hat das sogar im System abgebildet. Da wurden Daten aus einer Produktionsumgebung gesammelt und über mehrere Freigabeebenen innerhalb dieses Systems wurden die Daten halt zu spezifischen KPIs aggregiert und die Form der Aggregation, die Darstellung und mit inklusive Friemel-Faktoren erlaubten es quasi auf allen Ebenen, auf 3 oder 4 Freigabeebenen, dass die Wahrheit zu manipulieren. Das fand ich ganz bemerkenswert, dieses System, weil das im Grunde genommen dieses Kulturmoment, was du gerade beschrieben hast, niemand traut sich so richtig, sogar dann im System persistiert wurde. Aber ich glaube, wir kommen so an der Stelle so ein bisschen ab von der Ausgangsfrage. Ausgenommen, dass, und da treffen wir uns wieder, der Frage, was machen wir mit der Angst, die Leute haben, wenn sich halt eine Veränderung einstellt. Ne? Das Ampelsystem wird es wahrscheinlich in dem Projektmanagementsystem alt genauso wiederfinden wie im Projektmanagementsystem neu. Das muss man
natürlich
organisationskulturell auf einer anderen Ebene lösen. Aber die Änderung, die halt mit dem neuen System kommt, die ist halt frappant. Ich möchte nochmal auf das eingehen, was ich eben sagte mit diesem PMO-Büro und den Datensammeln. Du hast ja richtigerweise dann gesagt, okay, es gibt ja viel sinnvollere Aufgaben, die Leute dann tun können, die eigentlich viel eher im Sinne des Projektmanagements sind. Und das finde ich einen interessanten Aspekt, weil das sehen wir bei fast allen Modernisierungen. Das führt nämlich meistens dazu, dass Menschen ja einfachere Tätigkeiten nicht mehr tun müssen, mit denen sie häufig total verwachsen sind, dafür sich, und jetzt sage ich bewusst vermeintlich interessanteren, komplizierteren oder vielleicht komplexeren Problemen zuwenden können. Das finden manche Leute gut und manche Leute halt auch wirklich schwierig. Und man muss da ganz offen sein. Manche Menschen stoßen da auch an ihre Grenzen.
Ja.
Und vielleicht geht es dann auch an ihren Neigungen vorbei. Ich möchte da ein Beispiel aus unserer eigenen Organisation bringen. Und zwar haben wir im letzten Jahr in verschiedensten Testgruppen das Copilot eingeführt in der Softwareentwicklung. Wir dürfen das noch bei relativ wenigen Kunden einsetzen, weil da große Ressentiments bestehen bezüglich, ja, wem gehört denn der Code und ist das mit dem Training und den Daten und den Lizenzen dahinter. Das weiß man alles nicht so sicher. Das heißt, so richtig breit im Kundeneinsatz gelingt das noch nicht so richtig in der Individualentwicklung, aber wir müssen uns natürlich damit vertraut machen. Das ist wahnsinnig wichtig, da State of the Art zu bleiben. Und in dieser Auseinandersetzung haben wir halt auch festgestellt, du wirst wesentlich effizienter mit dem Einsatz dieses Systems. Und was machst du mit dem Zeitgewinn? Und dieser Zeitgewinn ist eigentlich sinnvoll nur auf der Softwareentwicklungsebene so eingesetzt, dass du dich mehr mit der Fachlichkeit auseinandersetzt. Das heißt, das Abstraktionsniveau steigt. Je besser diese Systeme werden, desto weniger musst du sozusagen die 0-1 Assembler-Ebene des Systems begreifen. Ne? Genauso wenig, wie du heute als Autofahrer verstehen musst, wie ein Auto funktioniert, sondern viel eher ist es zu wissen, den Nutzen des Ganzen zu begreifen und dadurch den Kunden zu befördern, das bessere Produkt zu bauen oder das bessere Produkt zu implementieren. Und das jemand, der halt einfach so wahnsinnig viel Spaß auf dieser Bits- und Bytes-Ebene hat, der hat daran vielleicht auch gar keine Freude. Das muss man auch vor Augen
haben. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Das ist genau der Punkt eben, wo wir am Anfang ja schon festgestellt haben, also woher kommt der Widerstand? Man muss die Situation der Leute verstehen. Und wenn ich, um beim Auto auch zu bleiben, ja, wenn wir jetzt vom Verbrenner zum Elektromotor wechseln, wenn ich also jetzt den Vergaser-Spezialisten habe, und ich hatte in meinem ersten Job eben auch mit dezentraler Energieversorgung, mit Blockheizkraftwerken zu tun, das waren VW-Industriediesel-Motoren, die genommen wurden, um Elektrogenerator anzutreiben, um dann Strom ins Netz einzuspeisen und Abwärme zu nutzen und so weiter. Ja. Da ging es um um Einspritzpumpen mit Altdrehzahl, Enddrehzahl, whatever Regelung und keine Ahnung was alles, aber da gab es halt einfach gibt es nach wie vor natürlich, ja, Motor, ein Verbrennungsmotor besteht aus weiß Gott wie vielen Teilen, die brauche ich aber halt einfach alle nicht mehr, weil ich einen Elektromotor habe irgendwann mal. Schauen wir mal, ich möchte jetzt nicht die Diskussion empfangen, ich möchte auch kein Statement dazu abgeben, weil ich wirklich keins habe, was mein Favorit wäre, außer dass ich gerne das Blubbern von einem ordentlichen Motor höre, aber auch das Drehmoment von einem Elektromotor aus dem Stand genieße. Also lassen wir einfach mal außen vor, aber da gibt es ja massive Änderungen und das kann man ja in jedem Bereich sehen. Das ist ja, ich sage jetzt mal, also betrifft ja alle Berufsgruppen und ich glaube, darauf muss man wirklich Rücksicht nehmen, wirklich auf das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, was ist meine Domäne und bleibt es meine Domäne und ist es für mich ganz persönlich mein Erlebnis in meiner Arbeit und sorry, Arbeitszeit ist Lebenszeit und das muss man einfach mal in den Vordergrund stellen, die Zeiten sind lange vorbei, wo Leute ins Bergwerk gehen, damit die Familie überleben kann, sorry, wir haben eine große Vielfalt, wir gehen nicht mehr ins Bergwerk, wir gehen an normalen Jobs nach, also ins Bergwerk leider auch an der falschen Stelle in der Welt, also Vorsicht damit, aber ich sag mal, in unseren Breitengraden haben wir eine große Wahl, welchen Job ich denn machen möchte. Und wenn ich mich jetzt so aufgestellt habe, dass ich eben, naja, als eine wertgeschätzte, bekannte Person sozusagen das Firmengebäude betrete und mich freue auf meinen Job, weil auch heute werden mich wieder 10 Leute fragen und ich werde das Gefühl abends mit rausnehmen, anderen geholfen zu haben, was geleistet zu haben, was Gutes gemacht zu haben. Wenn das wegfällt, weil ich jetzt erstmal die nächsten 6 Monate damit beschäftigt bin, was Neues zu lernen und by the way, was Neues zu lernen ist eine Sache, dabei aber meine Sonderstellung zu verlieren und morgens nicht mehr ins Büro zu gehen mit ich bin der König auf einem bestimmten Gebiet, sondern, ups, mein Gebiet gibt es gar nicht mehr, dann bin ich ja plötzlich einer von vielen und nicht mehr der König. Und das klingt jetzt so krass, König, und es geht jetzt nicht um die Geschäftsführung, oder es geht um die Domäne, die ich beherrsche, und wenn die mir warum auch immer abhanden kommt, dann muss ich damit umgehen lernen oder den Job wechseln oder whatever. Aber das muss man berücksichtigen, weil das macht's aus. Und wie gesagt, wir bauen nicht das System, sondern Menschen benutzen Software, um anderen Menschen was zur Verfügung zu stellen. Und das Ganze ist dann ein System, wo aber immer Menschen dabei sind. Ja, es gibt doch nicht das Finanzamt. Ja, stimmt schon. Aber da arbeiten auch Menschen. Und dahinter gibt es andere Menschen, die haben Gesetze gemacht. Und irgendeiner badet es dann aus. Stimmt schon. Aber es sind überall Menschen. Und darauf muss man Rücksicht nehmen. Und wenn man das nicht tut, und eben gerade, und ich glaube, das ist ja auch das Entscheidende bei einer Altdatenübernahme, was ja auch in deinem, oder bei, ich habe am Anfang schon Altdaten gesagt, natürlich geht es um Altdaten, um Altsystemübernahme, ist es natürlich nochmal extremer, als wenn ich was Neues einführe. Weil wenn ich was Neues einführe, dann gibt es ja nicht die Altspezialisten, die ihre Domäne verlieren, zumindest nicht auf einer Systemebene, aber wenn ich ein altes Software-System habe, das durch ein neues abgelöst wird, habe ich das eben schon. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, denn man immer in den wirklich ganz vorne hinstellen muss bei der Stakeholder-Analyse, wer sind hier die Könige und wer verliert hier Terrain? Und wenn ich das nicht berücksichtige, kann das nur eine Bauchladung werden.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an aus meiner Perspektive, gerade diese Dimension. Es gibt nicht nur die Altsystemanwendung, Ablösung, sondern natürlich es gibt auch die Veränderungen in System und es gibt neue Systeme. Ne? Und man kann das vermeintlich so gut trennen. Aus meiner Sicht ist das heutzutage nicht mehr so richtig möglich. Wir sind ja in so einer Phase, da gibt es noch wahnsinnig viele Altsysteme in Computersprachen, an deren Namen sich heute kaum einer mehr entsinnen kann, die aber irgendwie noch ihren Dienst tun, wo aber schon klar ist, langfristig funktioniert das nicht mehr, weil die Kompetenzen aussterben, kein Mensch mehr das lernt, da muss irgendwas, das muss verändert werden. Nur wenn es sich dann verändert, dann ist meine These, kommen wir fließend in das, was du gesagt hast, dass nämlich das System sich dann auch fließend verändert und auch weitere neue Systeme mehr oder weniger automatisch dazukommen. Das heißt, dieser Hub, jetzt wechsle ich das Altsystem auf ein neues System. Das ist natürlich ein einmaliger Prozess, aber der muss sich eigentlich verstetigen. Wenn man diesen Hub geschafft hat, dann ist es eigentlich die Königsdisziplin, die Organisation danach so aufzustellen, dass man auch dieses System verändern kann. Denn das ist ja häufig auch ein Asset von neuen Systemen, dass die halt Release-Zyklen haben, die halt nicht 2 Jahre sind und wo sich dann so ein bisschen mal was ändert, sondern wo man auch relativ fix Neuerungen implementieren kann, die dann auch gegebenenfalls jede einzelne für sich disruptiv auf das Arbeitsumfeld in der jeweiligen Organisation sich auswirken können. Und die Organisation wird umso erfolgreicher sein, je besser sie damit in der Lage ist, mit der Verstetigung der Veränderung umzugehen. Also im Grunde müssen dann die Siedler, um mal bei diesem Anfangsbild zu bleiben, es zu so einem Planwagen-Track werden. Und das Aufbrechen
gehört zum Tag, gehört dazu, jede zweite Woche.
ist dann halt Teil des Lebensgefühls. Das ist aus meiner Sicht der Weg, den man dann gehen muss.
Genau, alles fließt. Pantare hat schon jemand gesagt, der ein bisschen länger nicht mehr unter uns weilt. ich sehe hier bei dir hinter dir an der Wand ja auch das Thema Agile Maturity. Und das ist ja genau der Punkt. Die Veränderungen überleben die am besten, die sich am schnellsten adaptieren können. Und verändern tut sich nun mal verdammt viel in ganz vielen verschiedenen Bereichen, aber wenn es jetzt auf dem Arbeitsplatz kommt und eben auf die Software, die in dieser Firma eben zur Verfügung gestellt wird, dann muss ich mich heute damit auseinandersetzen, dass ich sowohl als Softwareentwickler krassen Änderungen ausgesetzt bin. Also ich glaube, das ist aber an dieser Stelle ja also die Leute, die ich kenne, würde man sagen, so 90% der Leute, denen ist das klar. Okay, da gibt es jetzt noch ein paar, denen ist das nicht klar. Die haben gedacht, dass sie mit COBOL und Fortran alt werden können. Sind sie auch leider an mancher Stelle zu alt. Sorry, wenn ich da jetzt jemandem auf die Füße steige, aber ist halt einfach so. Und ich habe auch irgendwann mal Visual Basic programmiert, okay, hat man auch mal damit angefangen, aber jetzt geht es halt eben genau in die Richtung, dass der Geschäftsführer von Nvidia ja gesagt hat, wenn wir in 10 Jahren noch Software kodieren, so wie wir es heute tun, also wirklich programmieren im Sinne von, ich mache Studio auf und fange an, hier eine neue Klasse aufzurufen und whatever, also aufzurufen, erstmal eine zu bauen und mir zu überlegen, sondern dass man mit KI, ist ja seine Vorstellung, ich setze mich als verständiger Mensch hin und quatsche irgendwas in meinen Rechner und der Rechner produziert es dann für mich, aber ich muss es nicht mehr tippen, ich gucke dann noch, ob es funktioniert. Also die Vision von manchen Leuten geht da ja sehr, sehr, sehr weit in die Zukunft und da brauche ich gar keine Softwareentwickler mehr, sondern nur noch Leute, die ihre Requirements nicht dem Softwareentwickler mitteilen, sondern die Requirements direkt in ein Mikrofon sprechen und im Hintergrund entsteht dann was und dann sagt der Computer, hast du es dir so vorgestellt? Schau mal, ich hab in der letzten Viertelstunde was gebaut, probier's mal aus. Ich weiß nicht, ob wir jemals dorthin kommen, I don't know. Ich weiß auch nicht, ob es endlich ist, dass man irgendwann keine Software neu schreiben muss, weil die Software in sich sowieso selber automatisiert, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, da haben wir so visionäre Gedanken gibt es genug. Aber der wesentliche Punkt ist tatsächlich, dass wir uns einfach in allen Bereichen damit auseinandersetzen müssen, dass sich halt was ändert. Und in der Software, in dieser Branche halt ganz krass. Wo sich weniger ändern wird, ist, wenn ich in meinen Schrebergarten schaue, in meinem Hochbett wächst eine Karotte immer noch so, wie eine Karotte wächst. Da kommt ein Samen in die Erde, dann wird das Ding, kriegt ein grünes Teil oben und dann gießt man es und irgendwann kommt eine Karotte raus, die wunderbar schmeckt. Das ist in der Softwareentwicklung anders. Ich bin jetzt mal nochmal frech, aber wenn ich in der Branche bin, dann habe ich das zu akzeptieren. Aber wenn ich in der Branche bin, neue Software einzuführen, dann habe ich auch zu akzeptieren, dass es trotzdem, wie ich schon immer gesagt habe, immer noch Menschen sind. Also, da kommen wir nicht drum rum.
Ja, also ich glaube, das, was du jetzt umschrieben hast, das ist im Grunde genommen ja eigentlich im Großen, sozusagen in der großen Skala, die Herausforderung, die man, wenn man jetzt auf ein spezifisches System und seinem Austausch innerhalb einer Unternehmensstruktur im Kleinen hat. Ne? Sind wir wieder im Stichwort Angst. Ne? Die Angst in seiner eigenen Rolle angegriffen zu werden und im Zweifelsfall nicht mehr in der gleichen Weise zur Wertschöpfung beitragen zu können, wie man das vorher konnte und dadurch auch etwas zu verlieren. Gestern war ich beim Friseur, habe ich meine Haare rasieren lassen und der Friseur berichtete mir, dass sein Vater mehrere CD-Läden bei uns in der Stadt hatte. Mhm. Und der ist pleite gegangen unter dem Digitalisierungswandel. Ne? Für den hat sich sein Leben vollständig auf links gedreht. Und ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, was im Zweifelsfall ein Admin hat, der halt jahrzehntelang eine Phalanx von Systemen administriert hat, die dann jetzt plötzlich cloudifiziert werden, die halbiert werden in der Anzahl und ihm dann gesagt wird, ja, also du wirst jetzt ein DevOps-Engineer.
Ja.
So, das ist für den, wie ich muss jetzt, im wahrsten des Wortes, ich muss jetzt was völlig Neues lernen. Ansonsten stehe ich einfach hier zur Disposition. Der Vater von meinem Friseur, der musste auch was völlig Neues lernen danach. Ganz klar, weil sein Job in der Form existiert nicht mehr.
Genau, aber das Thema mit der Veränderung umzugehen an der Stelle, wie gesagt, also da kann man sich ja schon in bestimmten Branchen auch entscheiden und das muss man einfach akzeptieren. Die Branche Netflix, Blockbuster, whatever, ja, da gibt es ja auch die wunderbare Geschichte, wer was warum verschlafen hat, wegen Sonder, wie war das mit beim CD-Verleih, hat man lange nicht mitgemacht mit den Streaming-Diensten, weil man gesagt hat, wenn ich das später zurückgebe, habe ich ja extra Gebühren. Da gibt es eine lange Story, die man, glaube ich, gut nachlesen kann. Und dann gab es halt doch, da hat sich eine Branche komplett verändert. Aber das Thema nochmal, dieses Wahrnehmen, was einen Menschen da tatsächlich bewegt, jetzt habe ich falsch angefangen, aber wenn wir hinkommen, dann haben wir unsere Systemänderung im Kopf. Wir kommen rein, also aus meiner Perspektive, wir kommen mit einem Projektmanagementsystem rein. Vor 10 Jahren war es noch so, okay, jetzt kommt ein neues Projektmanagementsystem und das war die einzige große Änderung in der Softwarewelt. Heute ist es aber ja so, dass das Thema Angst noch viel größer ist, weil es nämlich was mit Überforderung zu tun hat. Und die Überforderung kommt daher, dass wir die Zehnten sind, die in den letzten 2 Jahren zur selben Person gekommen sind, um neue Software einzuführen. Ja, früher waren wir, wie gesagt, für eine bestimmte Zeit die einzigen, weil die Leute haben, keine Ahnung, noch viel mit Papier und Bleistift gearbeitet, sage ich jetzt mal frecherweise, oder viel mechanisches Zeugs gemacht und dann kam halt noch für den Projektleiter das Thema dazu, ja, du musst hier Software benutzen, musst einen Balkenplan malen, musst ein paar Daten eingeben, ja, er sollte Restzeiten erfassen, ja, da kommt ein Bericht raus und so weiter. Heute ist es ja nicht nur die Frage, dass sich die Projektmanagement-Software ändert, die wir reinbringen, sondern kurz davor war ja eben, wie du auch gerade sagst, die Copilot-Einführung, davor war die Einführung von Confluence, weil wir unsere Knowledge Base von links auf rechts gedreht haben. Und mittendrin habe ich einen Zugang zum CRM-System gekriegt, weil ich ja immer, wenn ich mit dem Kunden was getan habe, auch als Projektleiter jetzt plötzlich in dieses System auch noch was eintragen muss, weil der Vertrieb ja auch was wissen möchte. Also, der wartet nicht auf den Statusbericht, sondern ich soll da direkt was eintragen oder ich bin bei Pre-Sales anders eingebunden und ich habe jetzt nicht mehr ein System, das sich ändert, sondern ich habe sowieso schon mit 10 Systemen zu tun und davon ändern sich 5 in den letzten 2 Jahren. Also das heißt, das Ausmaß ist ja ein ganz anderes. Wie gesagt, als ich habe 1991 mich selbstständig gemacht und habe damals Schulungen für Microsoft Project gemacht. Tja, da haben die Leute einen Rechner am Tisch gehabt und haben sie eingeschaltet, wenn sie Microsoft Project bearbeiten wollten. Wenn sie mit Microsoft Project fertig waren, dann haben sie den Rechner ausgeschaltet. Ja, heute ist ja die ganze Zeit an. Es ist immer alles da. Dann ändert sich jede Woche in Teams irgendwas. Ja, also seit wir jetzt hier die 2 Fenster haben, ich ertappe mich auch gestern wieder in einem Meeting und sage, wo ist denn jetzt mein zweites? Wo ist denn jetzt der Chat? Da unten ist er. Und das ist ja ständig was Neues. Und dann kommt noch eine große Umstellung dazu. Und ich habe vorletztes Jahr im Sommer hatte ich ein sehr angenehmes Gespräch mit jemandem, der mir gesagt hat, sag mal, geht's dir auch so? Ich fühle mich manchmal wirklich überfordert. Und ich finde, dass man dieses Wort einfach mal ausspricht auch so. Ich habe da wirklich so viel an der Backe. Es ist hier wirklich ganz oben angekommen. Es ist nicht, dass es lästig ist, weil was Neues gekommen. Nein, es ist so viel geworden, dass es das Wort Überforderung auf den Tisch ruft. Und ich glaube, das ist nochmal die Extraportion, die wir in den letzten paar Jahren massiv dazu bekommen haben und das müssen wir auch respektieren. Also nicht nur unseres, das sich gerade ändert, sondern nein, die Personen, mit denen wir zu tun haben, für die ändert sich noch viel mehr. Bis hin zu dem, was du angesprochen hast, ja, die Wirtschaft geht insgesamt an manchen Stellen gerade runter. Wir lesen in der Zeitung jeden Tag, wer gerade wie viel 1000 Leute entlässt und was in Japan gerade jetzt vor ein paar Tagen passiert ist mit der Börse und was und so weiter. Ja, also es gibt große Umwälzungen und dann kommt ganz plötzlich wieder auch das Thema, oh, ist mein Arbeitsplatz eigentlich noch sicher? Ich meine, sorry, wer in der IT gearbeitet hat, also in den letzten, keine Ahnung, 7, 8 Jahren, hat gesagt, so Arbeitsplatzsicherheit, natürlich habe ich die. Ich mache Schnipp und einer von den 10 Headhuntern kriegt mich halt, wenn es mir hier nicht mehr passt. Ups, das ist gerade ein bisschen am Ändern. Also die Gemengelage mit den Änderungen, die einen so betrifft, ist nicht nur breiter geworden, sondern auch krasser.
Ja, und das spiegelt ja genau das wider, was ich gerade auch versucht habe zu vermitteln. Aus meiner Sicht sollte man, und das wäre wirklich meinerseits so ein bisschen so ein Appell an Verantwortliche, die solche Projekte anstoßen, die sagen, okay, wir wechseln jetzt was aus, was Großes aus, ne, innerhalb meiner Organisation, dass man zwei Dinge dabei berücksichtigt, nämlich einmal sich auch in der Dimension unterstützen zu lassen, die da heißt, wie begleite ich meine Organisation durch den Prozess? Und zwar nicht nur prozessual und technisch und schulungsmäßig, sondern im Hinblick darauf, wie die Menschen sich zukünftig neu einsortieren in dem System und wie es ihnen dabei geht und was ihre individuellen Perspektiven sind. Ne? Weil ansonsten haben wir beide gelernt, kannst du zu unangenehmen Blockaden, Fehlentwicklungen, Nichtnutzung und all dem ganzen Kram führen. Und dann, um nochmal das Wort Return on Invest in den Mund zu nehmen, dann hat es sich auch eigentlich gar nicht gelohnt, das neue System einzuführen. Das ist die eine Dimension. Und die zweite Dimension, wo ich glaube auch, dass man da auch sich überlegen sollte, ob man da Hilfe in Anspruch nimmt, ist nämlich genau diesem Überforderungsszenario durch ständige Veränderung dadurch entgegenzuwirken, dass man sich überlegt, okay, was kann ich denn dafür tun, um meine Organisation und damit auch die einzelnen Menschen innerhalb der Organisation resilienter gegen Veränderung zu machen. Nicht Veränderungen zu verhindern, das wird mir sowieso nicht gelingen, da bin ich ganz schnell tot, wenn ich das tue, sondern eine Art Organisationsresilienz gegen Veränderung aufzubauen. Das halt nicht mehr so schlimm ist, wenn sich halt mal was verändert, ne? Weil eine innere psychologische Sicherheit besteht. Und das, glaube ich, das verbinden die Leute nicht mit einem Systemwechsel. Das ist für die immer noch häufig ein rein technisches Projekt. Das finde ich schade und da würde ich mir sehr wünschen, dass man da beginnt, in anderen Kategorien
zu denken. Da sehe ich aber schon eine ganze Menge Änderungen in der letzten Zeit. Also das Thema Change Management gibt es lange, aber es hat Gott sei Dank jetzt seit ein paar Jahren auch Einzug in Softwareumgebungen gefunden. Das Thema User Adoption, etwas softwarespezifischer ausgedrückt, ist halt dann auch so ein Passwort, das in der letzten Zeit stark nach vorne kommt. Und ich finde es auch sehr gut, dass selbst bei Microsoft das mittlerweile angekommen ist. Also wenn man jetzt sich als Microsoft-Partner registriert, dann kann man ein paar Sachen auswählen. Und unter anderem ist im Bereich Projektmanagement steht daneben der Möglichkeit, was ich glaube, da gibt es so vier Dinge, kannst du demonstrieren, kannst du installieren und kannst es anpassen. Und der dritte von den vier Punkten dazwischen ist nämlich, kannst du oder kann die Firma Change Management und User Adoption. Das heißt, es ist schon auf breiter Basis aufgefallen, Gott sei Dank endlich, dass man sich drum kümmern muss und dass man auch als eben speziell hier als Microsoft-Partner und den neuen Bereich, den gibt es ja noch gar nicht so lange, man hat sich ja auch in letzter Zeit wieder was geändert und es war doch sehr schön auch zu sehen, dass das dort angekommen ist und dass es eben auf der einen Seite toll ist mit Low-Code, No-Code und keine Ahnung, also wirklich die Leute mit Software zu fluten, sage ich jetzt einfach mal, ja, und alles ist überall verfügbar und in Office 365 greift alles ineinander und hier und da und hast du nicht gesehen, ja, das ist schön, aber damit muss man auch zurechtkommen. Und Gott sei Dank ist es einem der größten Hersteller von Software dieser Welt auch aufgefallen, dass es besser ist, wenn die Menschen mitnimmt. Und wenn Partner, die den Microsoft-Kram, sage ich jetzt mal, zum Kunden bringen, dass die gut daran beraten sind, sich eben auch um dieses Thema zu kümmern und nicht nur zu sagen, ja, die Lizenzen sind da, freigeschaltet haben wir es, Berechtigungen hast du auch, jetzt fang halt an zu arbeiten. Wie du bist überfordert, wie du willst das gar nicht und so weiter. Also ja, das Thema kommt immer stärker in den Vordergrund, ist auch in unseren Einführungsprojekten ein Thema, was es vor vielen Jahren nicht war. Aber wir haben auch da immer ein Mini-Block dabei, der eben heißt, wir sagen dem Kunden mindestens, Achtung, pass auf, du musst da dessen das beachten. Im Rahmen unseres Projektmanagements der Einführung machen wir sowieso, ja, Stakeholder-Management und so weiter muss man eh machen. Aber es hat eine extra Position mittlerweile, weil wir auch nicht die Einzigen sind, die da daherkommen mit einer Neuigkeit und weil es eben genau, wie du auch sagst, eben vielen Leuten noch nicht klar ist, dass sie sich wirklich drum kümmern müssen. Ich habe letztens einen Kunden, den wir schon seit einer Weile haben und der wirklich ganz toll das Projektmanagement-Handbuch natürlich mir anschauen dürfen und das Vorwort des Projektmanagement-Handbuchs wurde vom Vorstand geschrieben. Also Da sieht man schon mal, das ist nicht irgendein System, das von irgendwie ein paar Leuten benutzt werden soll. Nein, da ist von ganz oben, steht das Vorwort fürs Projektmanagement-Handbuch drinnen, wie wichtig Projektmanagement ist, wie wichtig Transparenz ist, wie wichtig Aktualität ist, wie wichtig es ist, ein Frühwarnsystem zu bauen. So, da stehen anderthalb Seiten Vorwort drinnen, von den beiden Vorständen unterschrieben. Und dann geht's los mit, das ist der Inhalt des Projektmanagement-Handbuchs. Die haben das kapiert. Die legen das vor. Da gibt's viele Workshops, wo man sich drum kümmert, wo man die Leute wirklich fragt, was heißt das heute, was heißt das morgen, hier und auch mit nach ProSim, nach ATCA, aber hier die Awareness, das Knowledge, was bedeutet, what's in it for me, ja, was bedeutet das für mich, bist du schon geschult, hast du schon, und dann nochmal eine Nachfrage, wie ist denn der Nutzungsgrad der Software, die wir gerade geschaffen haben, wird die angenommen? Bei uns im Projektmanagement ist es einfach, ja, das heißt immer, zeig mir die Projektliste, dann sagt der Kunde, welche, was heißt die welche, ja, hoffentlich eine Zentrale, ja, jetzt nicht, das ist alles in Excel und keine Ahnung wo, wenn wir dort waren, ist hoffentlich alles an der richtigen Stelle in einer Liste. Das kann man ja messen. Dann kann man auch hinterfragen, warum ist nicht alles drinnen? Warum geht denn das so schleppend? Ja, weil das Team XY, die tun sich schwer. Ja, und dann kann ich halt nicht die Peitsche auspacken, sondern muss ich sagen, warum tun sich die schwer? Und einfach also ich sehe da einen ganz starken Wandel, der aber mittendrin ist. Also es gibt immer noch viele, die sagen, ja, packe ich lieber die Peitsche aus? Nein. Und es gibt andere, die halt jetzt wirklich sich intensiver drum kümmern. Und das finde ich sehr schön, dass das so ist. Und auch, ja, als wir deinen Artikel gefunden haben, dass man eben da drum herum schauen muss, das ist das Wesentliche der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal. Man muss sich um die Leute kümmern, damit sie mit ihrer Überforderung, ich nehme es jetzt trotzdem nochmal so Richtung Schlusswort übrigens, wir sind bei 50 Minuten langer Podcast heute, aber es ist auch ein endloses Thema, man muss die Leute mitnehmen, sonst wird es nicht funktionieren.
Ja, also vielleicht greife ich das Stichwort Überforderung auch nochmal auf. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dazu beizutragen, das zu verhindern. Und ich finde das sehr, sehr löblich, ne, wenn Unternehmen, die solche Systeme entwickeln, dann auch dessen sich bewusst sind und darauf hinweisen, aufgepasst, ne? So Risiken und Nebenwirkungen,
ja, genau.
Das ist der Systemeinführung. Was ich noch besser fände, und ich glaube, das zeichnet sich jetzt auch langsam ab, dass man irgendwo an einen Punkt kommt, wo man erkennt, dass es auch unterschiedliche Kompetenzen in solchen Einführungsprojekten geben muss, seitens desjenigen, der das begleitet, ob die jetzt nun aus dem Unternehmen kommen oder auch nicht. Diejenigen, die diese menschliche Komponente begleiten, haben andere Kompetenzen typischerweise als diejenigen, die helfen beim Prozessdesign, der Implementierung, der Schulung der Systeme. Und dass man da vielleicht auch nochmal drauf schaut, sich zu gucken, okay, habe ich die Kompetenz, hat der Kunde die Kompetenz, brauchen wir vielleicht die Kompetenz, ne? Dass man sich da entsprechend die richtige Hilfe sucht. Aber vielleicht, um ein kleines Wrap-up zu machen nach meinem Verständnis, welche Reise wir jetzt durchlaufen haben. Wir kamen so ein bisschen von der Vision. Ich glaube, am Anfang haben wir so ein bisschen uns um Beispiele herum bewegt, was für Erfahrungen wir so gesammelt haben in diesem Kontext der Ablösung der Altsysteme. Da haben wir festgestellt, okay, es braucht ein gemeinsames Ziel. Es muss klar sein, was will man eigentlich damit erreichen? Das muss detailliert werden, so dass die Konsequenzen für die einzelnen Menschen deutlich werden. Das betrifft insbesondere die Führungsebene, die das mitleisten muss, die das auch für sich selbst verstehen muss. Was bedeutet es für sie? Stichwort Transparenz, was wir diskutiert haben, zum Beispiel als ein Nebeneffekt. Und dann auf der individuellen Ebene, was bedeutet es für die einzelnen Leute in der Organisation? Welche Paradoxa entstehen vielleicht mit persönlicher Bedrohung versus Modernisierung und wie man damit umgeht und wie man das im Prinzip auflösen kann? Und dann sind wir sozusagen in die Verstetigung reingegangen. Okay, wir leben in einer Zeit, wo es halt nicht nur die eine Ablösung des Altsystems gibt, sondern dass der Ablösung des Altsystems ein neues System folgt, was sich kontinuierlich verändert. Neben anderen Umsystemen, die sich sowieso verändern. Du sprachst von 5, 6, 7 Veränderungen in Neusystemen innerhalb von wenigen Monaten, Jahren. Und dann dann am Ende die Überforderung, um den Kreis zu schließen. Wie können wir verhindern, dass die Leute dabei genau diese, ja, doch schon fast dieses fast fatalistische Gefühl empfinden?
Genau, perfekte Zusammenfassung. Meine zwei Cent zum Schluss sind, ich frage immer ganz, oder ich lege immer großen Wert darauf, oder auch wie jeder neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die zu uns kommen, gibt es immer eine Einführungsrunde. Und ich sage immer, und das ist immer auch bei Kundenprojekten extrem wichtig, jeder muss jederzeit sagen können, dass er sich nicht auskennt. Weil Überforderung hat ja meistens damit zu tun, dass irgendwas passiert, dem ich gerade nicht folgen kann. Und dann ist es nicht nur eins, okay, das kann ich abends nochmal nachschlagen, dann ist es ein zweites und ein drittes und irgendwann überrollt es mich und das heißt dann Überforderung. Also ich muss oder ich kann nur allen raten, sozusagen eine Umgebung herzustellen, in der man sagen kann, stopp, ich habe es nicht verstanden. Und das zweite ist, selbst wenn ich es verstanden habe, haben wir noch die zeitliche Komponente, die für alle gleich ist. Und es könnte sein, dass, stopp, ich werde nicht fertig. Und zwar rechtzeitig. Und egal, was es ist, ich glaube, wenn ich die zwei Sachen mal beachte und ich den allen Leuten die Gelegenheit gebe, das auch zu tun und nicht zu sagen, so wie, du wirst nicht fertig, kann ja gar nicht sein, sondern, oh, du wirst nicht fertig, wie kann ich dir helfen? Oder unter, du hast es nicht verstanden, du bist doch Software-Superingenieur, du hast dort 7 Zertifikate, wie kannst du das nur nicht verstehen? Nein, falscher Ansatz, ist egal, wie es ist. Ja. Es ist heutzutage keine Schande zu sagen, sorry, kannst du mir das normal sagen? Ich bin irgendwo ausgestiegen. Ich habe es nicht gecheckt. Wenn ich das nicht kann, bin ich in keiner guten Umgebung. Und nachdem sich so viel ändert, muss ich es fragen können. Weil sonst zerreißt es jeden irgendwann.
Also, dem kann ich nur zustimmen. Das wäre fast das Thema für einen nächsten Podcast, ja, genau. Psychologische Sicherheit.
Ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir 55 Minuten. Das ist eine unserer längeren Ausgaben, aber es ist ein endloses Thema. Also insofern, genau wie du sagst, wir könnten jetzt endlos weiter plaudern. Ich hoffe, dass wir den Punkt oder die Punkte gut rübergebracht haben. Du hast sie ja gerade eben zusammengefasst. Danke dafür. Danke dafür, dass du die Zeit genommen hast. Danke fürs Zuhören, dass sie durchgehalten haben. Also vielleicht haben sie im Auditorium auch mal eine Pause eingelegt zwischendurch, um's durchzustehen. Aber ich glaube, wenn zwei alte Hasen über viel Erfahrung sprechen und nach vielen Jahren darauf zum Schluss kommen, dass ja doch der Mensch im Mittelpunkt steht, egal wie viel Software drumherum ist, dann ist es der wesentliche Punkt.
Ja, vielen Dank, Hans. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
Danke dir, mir auch und danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.